Ich beginne mit einem Gebet. Du lässt mich nicht allein, guter Vater. Du überlässt mich nie mir selbst. Ich bin nie wirklich einsam, denn du erfüllst mich mit deiner geheimnisvollen Gegenwart. Du lässt mich nicht allein, denn du hast mein Leben ganz in das Deine aufgenommen. Du brauchst mich für deine Aufgabe hier auf der Erde, und du weißt, dass ich dich brauche, um sie gut zu erfüllen, das tägliche Brot, das du uns reichst. Du wirst uns nie allein lassen, denn du willst, dass mein ganzes Wesen auch eins sei mit dir. So lass mich nicht allein, wenn ich versucht werde, damit ich dir treu bleibe, bis in den Tod. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer an den Rundfunkgeräten, unsere Exerzitien neigen sich dem Ende zu. Das Vaterunser hat uns beschäftigt, das Gebet des Herrn, und wir haben es als eine kostbare Gabe aus der Hand Jesu empfangen. Dieses Gebet kann man nicht einfach so sachgemäß oder intellektuell beten. Man kann es auch nicht verstehen. Ich pflege gerne, das Vaterunser einzuleiten mit den Worten: Lasset uns beten, wie der Herr uns im Heiligen Geist zu beten lehrt. Im Heiligen Geist. Wir können es nämlich nur im Geiste Jesu Christi beten. Dann ist es auch das Gebet Jesu, von dem er sagt, was ihr in meinem Namen, gemeint ist auch in meinem Geist, erbitten werdet, das werdet ihr empfangen, das werde ich euch geben. Und das ist es, die Verheißung, die der himmlische Vater an uns erfüllt, wenn wir zu ihm gehen durch Jesus, seinen Sohn. Und wir haben schon gehört, dass Vater unser ist das Gebet des Menschen hier auf der irdischen Pilgerschaft, die noch sehr gekennzeichnet ist durch das Faktum der Sünde, durch die Absage an Gott, die die Ursünde einmal bewirkt hat, dass der Mensch von da an so etwas wie ein verkrümmtes Wesen ist. Es heißt ja im Buch Genesis, im Zusammenhang mit der Geschichte von der Sintflut, des Menschen trachten ist böse von Anfang an. Das heißt, der Mensch hat einen Hang, der in se ipsum incurvatus, der Mensch, wie der heilige Augustinus sagt, der in sich verkrümmt ist, der nicht mehr auf Gott ausgerichtet ist, sondern zum Egozentriker geworden ist. Aus dieser Todesschleife, möchte ich sagen, will das Vaterunser uns herausreißen und uns den neuen Horizont eröffnen. Es ist das Gebet des Sünders. Jesus hat dieses Gebet des Sünders sich zu eigen gemacht, es für uns alle gesprochen und damit eben seine Solidarität mit uns erwiesen. Wir haben das zu Anfang der Exerzitien ja bei der Betrachtung der Taufe Jesu schon gesehen. Er macht sich solidarisch mit den Menschen, die nach Erlösung schreien und sich ihrer eigenen Armseligkeit bewusst sind. Die letzte Bitte, die wir betrachten, ist die: Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung. Unser ganzes Leben ist ein versuchtes Leben. Wir bitten den Herrn also, dass er uns bewahre, dass wir der Versuchung zum Opfer fallen. Man könnte das etwa so verstehen, wie das Gebet eines Rabbi, der einmal betete: Herr, gib, dass ich endlich frei von Zerstreuung beten kann. Und Gott gibt ihm zur Antwort: Ich will nicht dein vollkommenes Gebet, sondern ich will deine Sehnsucht danach. Das gilt auch von der Versuchung. Ich will nicht, dass du frei bist von Versuchung, sondern ich will, dass du dich danach sehnst, ein vollkommener Mensch zu sein, ganz nach meinem Willen. Das ist gemeint. Wenn Sie sich einfach mal theoretisch vorstellen würden, Sie wären in Ihrem Leben noch nie versucht worden. Stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten ein gutes Elternhaus gehabt, eine gute Erziehung und hätten sich an all die Vorschriften gehalten, die Ihnen die Gebote Gottes ans Herz legen, sodass Sie sagen könnten, eigentlich führe ich doch ein untadeliges Leben. Wie leicht ist der Mensch versucht, allein schon dadurch stolz zu werden. Selbst die Gottesmutter Maria, die ohne Sünde empfangen war und auch nicht gesündigt hat, war nicht frei von Versuchungen. Warum sollte sie ausgerechnet das Privileg haben, das nicht mal Jesus für sich in Anspruch genommen hat? Sie war nicht frei von Versuchungen. Ich kann mir vorstellen, dass sie sogar sehr stark hin und her gebeutelt wurde von manchen Dingen, die sie einfach nicht begriff. Das heißt ja immer wieder, sie nahm es aber in ihr Herz hinein, bewahrte es dort. Aber sie hat es nicht verstanden. Wie soll zum Beispiel eine Mutter verstehen, dass ihr Kind der auserwählte Messias sein soll? Und wenn er es wirklich sein soll, wie ist das zu verstehen, dass er 30 Jahre lang überhaupt kein Anzeichen von sich gibt, dass er ein Erwählter ist? Er lernt das Zimmermannshandwerk. Es tut sich gar nichts, was irgendwie öffentlichkeitswirksam ist. Ja, wann geht's denn endlich los? Ich könnte mir sogar vorstellen, dass auch für Jesus das eine Versuchung war. Er war ja in die Welt gekommen, um hier ein Werk zu verrichten, um das Reich Gottes aufzurichten, die Menschen zur Umkehr zu rufen, ja, sie zu erlösen von der Macht des Bösen. Und dann 30 Jahre lang war er den Eltern gehorsam. Ich kann mir vorstellen, dass er immer auf das Kommando des Vaters wartete. So, jetzt geht's los. Und dann immer noch diese Geduld aufbringen. Kann man denn in 3 irdischen Jahren, kann man da ein so großes, weltumspannendes Werk vollbringen, das Kirche genannt wird, Reich Gottes, das nicht nur irdischen Bestand, sondern sogar Ewigkeitsbestand haben soll? Ich kann mir vorstellen, dass solcherlei Gedanken immer wieder auch Jesus und auch seine Mutter Maria befallen haben. Und bis hin natürlich auch unter das Kreuz, wo Maria treu unter dem Kreuz stand, immer noch dem Ratschluss des liebenden Gottes trauend, obwohl sie nichts mehr gesehen hat. Aber ihr Wort, das sie einmal gesprochen hat, das war nicht in den Wind gesprochen. Das hatte Endgültigkeitscharakter. Man darf sagen, das war ein Gelübde. Siehe, ich bin die Sklavin des Herrn. Sie hat sich ihm so anvertraut, dass sie blindlings ihm vertraute, obwohl sie augenscheinlich nur noch Chaos und Unheil und Verderben sah. Sie sah ihren Sohn am Kreuz verbluten und er tat kein wundermächtiges Zeichen mehr, wo man doch meinte, jetzt im Sterben müsste er doch endlich zeigen, dass er der Mächtige ist. Die Versuchung ging weiter, die ging auch noch bis ins Grab hinein, bis zum Ostermorgen. Also wie gesagt, Versuchungen gehören zum menschlichen Leben dazu und niemand, selbst Jesus, niemand hat eine Ausnahme gemacht. Ja, wir sollen uns sogar freuen. Jakobus im Kapitel 1 seines Briefes schreibt, seid voll Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Die Ausdauer aber soll zu einem vollendeten Werk führen. Denn so werdet ihr vollendet und untadelig sein. Es wird euch nichts mehr fehlen. Glücklich der Mann, der in der Versuchung standhält. Denn wenn er sich bewährt, wird er den Kranz des Lebens erhalten, der denen verheißen ist, die Gott lieben. Wenn man das sich einmal durchliest, man soll sich freuen und die Versuchung bewirkt Ausdauer. die zu einem vollendeten Werk führt, dann kommt mir einfach ein Bild vor Augen, zum Beispiel der Testflug eines Flugzeugs oder das Versuchsfeld für ein neu zu erprobendes Auto. Wenn es diese Versuchsfelder und diese Test- und Probeflüge von Flugzeugen nicht gäbe, könnten wir nicht das vollendete Werk, von dem hier gesprochen wird, gebrauchen. Dann müssten wir Angst haben, uns in das Auto zu setzen oder in ein Flugzeug, weil es nicht ausgetestet, durchgetestet ist. Da merken Sie also auch Versuch und Versuchung, Test und Versuchung zum Bösen liegen ganz nah beieinander. Und Jakobus spricht nämlich genau in diesem Sinne von Versuchung, wenn er sagt, der Mensch wird dadurch gestählt und gehärtet, erprobt und dann wird am Schluss das vollendete Werk dastehen. Der Mensch wird untadelig sein vor Gott, weil er die Versuchung durchstanden hat und der Versuchung Widerstand geleistet hat. Wenn also Jesus uns dieses Gebet in den Mund legt und ins Herz, führe uns nicht in Versuchung, dann ist das für ihn keine Theorie, die er für uns Menschen formuliert, sondern es ist seine ganz persönliche Erfahrung. Es heißt im 4. Kapitel des Hebräerbriefs, wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem, wie wir, in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Das Wort in allem, das ist ja etwas Unglaubliches. Jesus kennt jede Versuchung. Er ist in allem, wie wir, versucht worden. Bis hin zum Selbstmord. Bis hin zur totalen Verzweiflung. Bis hin zum atheistischen Unglauben, hätte ich fast gesagt. Denn Jesus hat auch diese Momente durchgestanden, wo er nur noch das Dunkel sah und sich nur noch auf die Worte des Vaters verlassen konnte. Er hat, denken wir an den Philipperbrief, sein Gottgleichsein beiseite gelegt. Obwohl er Gott war, hat er davon keinen Gebrauch gemacht. Er wollte kein Privileg als Mensch haben. Und deswegen musste er gehorsam lernen, musste er glauben lernen, musste das Vertrauen lernen. Und da hatte er ja wirklich gute Lehrmeister an der Hand. Für seine Menschwerdung brauchte er irdische Lehrmeister, seine Mutter und sein Vater Josef, der für ihn wirklich, ich sagte das schon, im spirituellen Sinn der vorbildlichste Vater war. Da hat er gelernt zu glauben, zu hoffen, zu lieben, gütig zu sein mit Menschen. Dort hat er auch gelernt, wie man mit Versuchungen umgeht. Jesus kennt das alles, die Schwermut des Herzens, den Lebensüberdruss, die Selbstgefälligkeit. Natürlich, wenn er von den Menschen wieder auf das Schild gehoben werden sollte, die Selbstbereicherung aus dem, was seine Sendung war, ein Geschäft zu machen, sein Leben wegzuwerfen, all das kennt Jesus. Jesu ganzes Leben, kann man sagen, war eingebettet in Versuchung. Das öffentliche Leben beginnt ja mit der Versuchung in der Wüste und es endet mit dem herausfordernden Ruf der Menge, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herab vom Kreuz und zeig, wer du bist. Das alles hat an seiner Seele gewaltig gezerrt. Wir haben schon betrachtet die Symptomatik der Versuchung in der Wüste, die eigentlich alles versucht werden, irgendwie umfasst. Die drei berühmten Gs: genießen wollen, also seine Triebe ausleben, gelten wollen, das Karriere-Denken, das in den Augen der Menschen etwas Großes sein wollen, der Star, der Manege zu sein. Und dann das Dritte, das Gewinnen wollen, Macht zu haben, sich zu bereichern. Das kennen wir doch alles. Das sind diese drei Antriebskräfte der Gegenwelt, die der Mensch gegen den Kosmos, die wunderbare Ordnung Gottes, aufgerichtet hat. Deswegen heißt es im ersten Johannesbrief, alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und das Prahlen mit dem Besitz, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Welt und ihre Begierde vergeht. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Die Versuchung reißt uns also immer wieder hinunter in die Vergänglichkeit. Immer wieder in die Vergänglichkeit. Aber wer in der Versuchung standhält, der hat festgebaut in die Ewigkeit. Deswegen sagt er Jesus zum Beispiel, wir sollen uns Schätze sammeln. Aber bitte nicht, wie die Welt das meint. Irdisches Geld, das von Rost und Motten zerfressen und durch Inflation ungültig wird, sondern wir sollen in die himmlische Währung investieren. Das, was bleibt, entscheidet. Die Kirchenväter haben schon zu ihrer Zeit, also im frühen Christentum, gesagt, die ganze Heilige Schrift sei ein Buch der Versuchungen. Angefangen mit dem ersten Buch Genesis, wo die Paradiesesgeschichte erzählt wird. Und da wird ja erzählt und berichtet, wenn man einmal die ganze Bildhaftigkeit beiseite tut und daraus die Essenz herauszieht, wird ja berichtet, dass die erste Sünde des Menschen nicht eine Entscheidung war, das Böse um des Bösen Willen zu tun. Das ist nämlich der Teufel. Der war aber schon da. Sondern die erste Sünde des Menschen war einer Verblendung und Verführung zum Opfer zu fallen. Die Versuchung, der Versuchung nachzugeben. Die eigentliche Sünde war schon längst passiert. Die Schlange war ja schon da. Das heißt, die eigentliche Sünde hat sich in einem ganz anderen Bereich ereignet. In der Welt der Engel. Und diese Paradiesesünde, wie wir sagen, also die Ursünde der Menschen, war nichts anderes als der Versuch, der gelungene Versuch des Satans, die Sünde aus dem Bereich der Engel und des Himmels hinunterzuholen in die sichtbare Schöpfung und den Menschen damit zu infizieren. Mit Erfolg. Allerdings nicht mit dem Erfolg, den er sich ausgedacht hatte. Das habe ich schon gesagt. Er wollte ja die Genetik des Menschen zerstören, damit nicht Christus die Summe der Schöpfung werden konnte. Und da hat er sich verrechnet. Denn Gott ist mächtiger. Er kann die Kette des Bösen zerreißen. Wenn wir also beten, führe uns nicht in Versuchung, kommt natürlich immer die Frage, werde ich immer gefragt, wenn es ums Vaterunser geht, will denn Gott den Menschen versuchen? Oder kann Gott den Menschen versuchen? Lesen wir nochmal die Stelle bei Matthäus 4, da heißt es, dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht werde. Der Geist, der ihn in die Wüste führt, ist der Heilige Geist Gottes. Jesus betritt gewissermaßen das Kampffeld. Er stellt sich dem Feind. Dazu ist er auf die Erde gekommen. Es heißt an einer anderen Stelle, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er stellt sich offen dem Feind auf dem Kampffeld. Und dann geht es los. Also wie gesagt, der Heilige Geist führt ihn in diese Konfrontation. Wobei eigentlich doch klar ist, wer der Sieger sein würde. Deswegen schreibt Jakobus in seinem ersten Brief, keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen, ich werde von Gott in die Versuchung geführt. Denn Gott kann nicht in Versuchung kommen, Böses tun, und er führt auch niemanden in Versuchung. Sie kennen ja alle das Buch Hiob. Da wird auch sehr schön in einer dramatischen Weise, die sogar einen Johann Wolfgang von Goethe beeindruckt hat, wird dargestellt, wie der Teufel vor Gott erscheint und sagt, da unten dieser Hiob, der sich da als Gerechter erweist, gib den mir mal in meine Hand und du wirst bald sehen, wie dieser Mann dich verflucht. Und Gott gibt Hiob in die Hand des Teufels. Aber, und das ist das Besondere, der Teufel ist wie ein Hund an der Kette. Einen weiteren Radius, als die Kette ihm zulässt, kann er nicht beherrschen. Er kriegt nur so viel Macht, wie Gott ihm lässt. Das muss man wissen. Deswegen hat der heilige Franz von Assisi die Teufel die Vögte Gottes genannt. Also diejenigen, die eigentlich dem Heilswerk dienen, obwohl sie meinen, sie könnten alles zerstören. Denken wir wieder an das Wort aus dem Korintherbrief, hätten die Fürsten und Mächte dieser Welt gewusst, was sie taten, als sie Jesus kreuzigten, sie hätten ihn gewiss nicht gekreuzigt. Da hat der Teufel sich sozusagen zu einem Helfer im Erlösungswerk gemacht, indem er den Verrat Jesu inszenierte, der zum Heil der Menschen wurde. Also am Schluss kann man sagen, und das gilt wirklich für die ganze Geschichte des Menschen mit Gott, die man Heilsgeschichte nennt, am Schluss ist wirklich das Happy End. Am Schluss geht alles gut aus. Der Teufel hat nur den Aktionsradius, den Gott ihm lässt. Aber nicht mehr. Das muss man wissen. Und deswegen darf man den Herrn immer bitten, Herr, lass uns geraten. Und wenn, dann bind ihm einen Maulkorb vor den Mund, damit er mir nicht schaden kann. Und dann gibt es ja noch die heiligen Engel. Sie wissen, dass man Leo XIII. War es, der der Kirche dieses Gebet an die Hand gegeben hat, angesichts der immer mehr dämonisierten Welt, am Ende der Heiligen Messe das Gebet zum Heiligen Michael zu beten, was wir in Heiligen Kreuz nach jeder Heiligen Messe, zumindest in der Stiftskirche, beten und die Mönche singen es in gregorianischer Weise. Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe. Sie kennen dieses Gebet. Die Engel sind also auch noch da. Und wenn es da heißt, dass Michael, der ausruft, sein Schlachtruf heißt ja, wer ist wie Gott, dass er also den Satan hinunterstürzt mit seinem ganzen Gefolge in die Finsternis, dann wissen wir, wer am Schluss siegreich sein wird. Übrigens, es ist bedauerlich, dass dieses schöne Lied zum heiligen Erzengel Michael, unüberwindlich starker Held, nicht mehr im Gotteslob ist. Es ist überhaupt kein Erzengel Michael-Lied mehr. Man überlege sich, der Erzengel Michael ist der Patron Deutschlands. Und es gibt kein Lied mehr, es gibt überhaupt kein spezifisches Heiligenlied im Gotteslob, außer diesem naiven Kinderlied, St. Martin, St. Martin, ritt geschwind. Da habe ich mich gefragt, warum steht nicht im Gotteslob drin, lass uns alle munter, froh und munter sein, lustig, lustig, tralalala. Das könnte man auch vielleicht nach der Wandlung noch singen. Aber wie gesagt, diese Engel haben tatsächlich eine ganz wichtige Bedeutung, auch im Kampf gegen das Böse. Und wir sollten sie immer anrufen, auch in den und besonders in den Versuchungen. Die lateinisch-griechische Bedeutung für Versuchung heißt Temptatio. Et non inducas in tentationem, so heißt es ja. Führe uns nicht in Versuchung. Auf Griechisch heißt es Perasmos. Beide Worte haben die Bedeutung zunächst einmal des Betastens und Befühlens, so wie ein Arzt einen Patienten untersucht und testet. Dann des Untersuchens und Prüfens. Und dann gibt es noch eine dritte, eine negative Bedeutung, feindlich angreifen und in seine Gewalt zu bekommen versuchen. Das ist die negative Bedeutung dieses Wortes Temptatio oder Perasmos. Also es gibt eine freundliche, eine positive und eine feindliche, eine negative Bedeutung dieses Wortes. Wenn Gott einen Menschen versucht, auf die Probe stellt, dann nicht in dem Sinne, dass er will, dass der Mensch das Böse tut. Deswegen sagt ja auch Jakobus im Kapitel 1, Gott führt selbst niemanden in Versuchung. Also er will nicht, dass der Mensch das Böse tut. Das wäre ja furchtbar. Das wäre ein Gott, der nicht der gütige, der liebende Gott wäre, sondern das wäre derjenige, der Gefallen daran hätte, wenn seine ganze Schöpfung zugrunde ginge. Also es geht hier darum, dass der Mensch gewissermaßen diagnostiziert wird, damit er selbst auch in der Versuchung erkennt, woran er ist. Es heißt, es ist also diese doppelte Bedeutung bei Versuchung da, Erprobung zur Ausdauer und Verführung zur Sünde. Also ist die Versuchung auch eine Hilfe zur Selbsterkenntnis. Sie zeigt uns, welch schwache Gebilde wir sind. Deswegen heißt es, wer steht, sehe zu, dass er nicht falle. Oder es heißt an einer anderen Stelle im Philipperbrief, wirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Seid euer selbst niemals sicher. Da gibt es ein Bild von einem Heiligen, das ich mal gesehen habe. Da wird er dargestellt, wie er vor dem Herrn steht mit erhobenem Zeigefinger. Und mir wurde das Bild so gedeutet, dass der Mensch vor Gott steht, nicht um zu sagen, Herr, schau mal, wer ich bin und wie gut ich bin, sondern Herr, ich traue mir nicht selber. Ich bin aus mir des Guten nicht fähig. Wenn es dich nicht gäbe, dann müsste ich fallen und wäre schwach und würde versagen. Das ist die Deutung dieses Bildes von einem Heiligen, von dem ich es nicht. Stehen wir doch vor Gott. Schauen Sie, als der berühmte Bischof John Fisher, der zur Zeit von Thomas More und Heinrich dem VIII. Bischof von Rochester in England war. Als der zum Tode verurteilt wurde, hat er mit Gelassenheit das Todesurteil angenommen. Und dann saß er Wochen, Monate lang in seiner Todeszelle im Tower in England, gleichzeitig mit Thomas More. Und eines Morgens kam der Gefängniswärter an seine Türe und öffnete, John Fisher lag noch auf seinem Bett und sagte zu dem Bischof von Rochester, machen Sie sich gefasst, in 3 Stunden werden Sie hingerichtet am Schafott. Der Erzbischof dreht sich um und sagt, ich habe die ganze Nacht so schlecht geschlafen. Lass mich doch noch wenigstens 1 Stunde in Ruhe. Dreht sich um und schläft weiter. Dann wird er nach 3 Stunden abgeholt. Es hat sich in der ganzen Stadt London herumgesprochen, was für ein Spektakel da bevorsteht. Eine Gasse von Menschen bildet sich, die nicht nur aus Gaffenden und Schaulustigen besteht, sondern aus Menschen, die großes Mitleid haben und weinen um ihren Bischof. Er wird auf die Hinrichtungsstelle geführt, wo der Henker schon auf ihn wartet. Und auf dem Weg dorthin fleht der Bischof, der von der Kerkerhaft gezeichnet ist, die Menge unter Tränen an, betet für mich, damit ich nicht im letzten Moment noch schwach werde und den Herrn verrate. Er hat sich selber nicht getraut. Er wusste, ich kann nur stark sein in der Kraft, die Gott mir gibt. Ich darf mir selbst nicht trauen. Ich bin aus mir nicht fähig, das Gute zu tun. Ich wäre sogar im letzten Moment noch in der Lage, Gott zu verraten. Sie kennen ja auch diese Stelle bei Matthäus im Kapitel 26, wo Jesus mit den Jüngern bei Tisch sitzt im Abendmahlsaal und wie er sagt, einer von euch wird mich verraten. Die Reaktion ist interessant. Man erwartet doch, das ist ja klar, da kommt nur einer in Frage, der Judas da drüben. Alle Blicke gehen zum Judas hin. Nein, jeder fragt den Herrn, jeder Einzelne, bin ich es, Herr? Denn jeder sieht in sich die Möglichkeit, schwach zu werden in der Stunde der Erprobung und den Herrn zu verraten. Es soll keiner von sich sagen, ich bin ein Held. Dann könnte die Stunde kommen, wo wir kläglich versagen. Wir können höchstens sagen, ich hoffe, wenn ich jemals in eine solche Bewährung hineingestellt werde oder werden sollte, ich hoffe, dass ich dann von Gott die Kraft bekomme, stark zu bleiben und treu zu sein bis in den Tod. Das ist der Realismus. So müssen wir handeln. Also wie gesagt, der Mensch ist von Natur aus schwach. Das hat damit zu tun, dass wir gekennzeichnet sind durch die Ursünde. Man nennt das die Erbsünde. Und die Erbsünde hat unseren Willen geschwächt und unsere Verstandeskraft eingetrübt. Das sind ja die Folgen der Erbsünde, wie man sagt, sodass man Acht geben muss, dass man nicht sich selbst überhebt und meint, mir kann das nicht passieren, was dem anderen passiert. Und schon ist es geschehen. Vorsicht. Also Gott ruft uns in die Entscheidung, um uns auch ein Stück Selbsterkenntnis zu schenken. Dass ich sehe, wenn er mich nicht hält, dann bin ich ein schwankendes Gebilde. Ich habe das einmal so als Bild so gesehen. Ich gehe auf einem schmalen Berggrat in 4000 Meter Höhe. Habe ich einmal gemacht in meinem Leben. Da war ich auf dem Piz Palü. Der ist 4000 Meter hoch, ein Nebenberg vom Bernina. Und ich wollte unbedingt diesen Berg einmal ersteigen. Ich weiß nicht warum, ich habe nie bergsteigerische Erfahrung gehabt. Und da waren noch zwei Kumpels dabei von mir. Ich war damals junger Kaplan. Meine Mutter war unten im Tal und bangte um uns. Wir hatten einen Bergführer uns genommen, waren am Tag zuvor auf 3000 Meter hochgestiegen in eine Hütte, in der wir übernachteten. Am nächsten Morgen um 3 Uhr wurden wir geweckt und dann stiegen wir in der Dunkelheit, als die Sonne so langsam aufging, stiegen wir dann durch den schweren Schnee über Gletscherspalten, sehr gefährlich, dann bis auf diesen Berg hoch. Und als wir oben waren, waren wir fix und fertig und dann mussten wir von einem Gipfel zum anderen auf einem ganz schmalen Schneegrat, wo ich nur jeden Fuß vor den anderen genau kontrolliert setzen konnte, weil ich Blue Jeans anhatte, in denen sich die Steigeisen verfangen konnten. Ich konnte mir aussuchen, wenn ich runterfallen würde oder einen falschen Tritt machen würde, links Italien, rechts Schweiz. Das war die einzige Alternative. Und später kam mir dieses Bild wieder vor Augen, dass ich dachte, schau mal an, du bist damals wirklich heil von einem Gipfel zum anderen gekommen und auch wieder zurück. Aber es hat dich doch eine unsichtbare Schnur, die hat dich doch gehalten. Und das ist das Schöne dabei. In der Versuchung sind wir immer in dieser inneren Verfasstheit, dass wir denken, wir könnten jeden Moment nach links oder rechts umkippen und dann in den Abgrund fallen. Wir sollten aber wissen, es gibt eine unsichtbare Schnur, die uns halten will. Und wenn wir uns an die halten, und das ist genau das, Vater, führe uns nicht in Versuchung. Das heißt, lass uns nicht so versucht werden, dass wir fallen könnten in den Abgrund. Das ist gemeint. Natürlich, der Herr will uns immer wieder dazu führen, dass wir unser ganz bewusstes, persönliches Ja zu ihm sprechen. Denken Sie daran, die ganze Heilsgeschichte, wie wir sagen, das ist ja auch kirchisch gesprochen, Heilsgeschichte, Heilswirken Gottes, mit dem Wort können Menschen heute gar nichts anfangen. Es ist besser zu sprechen von der Geschichte Gottes mit den Menschen. Und wenn man seine eigene Geschichte als Geschichte mit Gott betrachtet, dann wird es nämlich sehr spannend. Dann wissen wir, wir haben einen Partner wie einen verlässlichen Bräutigam. Er will ja unser Bräutigam sein, der Bräutigam der Kirche und jedes Einzelnen. Aber der Bräutigam, der zu mir Ja gesagt hat, mit aller Verbindlichkeit, er will auch, dass ich mein Ja zu ihm spreche, mit aller Verbindlichkeit. Das heißt also, er hat mir deshalb den freien Willen und die Entscheidungsmöglichkeit gegeben, damit natürlich auch die Möglichkeit, das Gegenteil von dem zu tun, was Ja heißt, eben ihn zu verneinen. Das ist nun mal so. Wir sollen immer einen Schritt auf ihn zutun. Das hat auch liturgisch gewissermaßen eine Bewandtnis. Ich habe es ja schon angedeutet, wenn der Priester bei der Taufe fragt, was begehrt ihr von der Kirche? Oder was begehrst du von der Kirche? Natürlich weiß jeder, der will getauft werden, sonst wäre er ja gar nicht da. Aber er soll dieses bewusste Ja, diesen bewussten Schritt auf ihn zutun, der sich auch uns verbindlich gemacht hat, indem er sein Ja uns gegeben hat. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Gottesdienst in der Schweiz in einer großen Dorfkirche, einer ganz übergroßen Dorfkirche, an einem Werktag. Da waren vielleicht 20 oder 25 Leute anwesend. Ganz vorne am Altar der Priester und in den allerletzten Bänken hinten die Gemeinde. Keiner hat sich nach vorne getraut. Und dann der große Fehler des Priesters. Bei der Kommunionausteilung, was macht er da? Er geht bis nach hinten hin und teilt ihnen dort die Kommunion aus. Das hätte ich nie gemacht. Die Leute sollen nach vorne kommen, die sollen einen Schritt auf Jesus zutun. Und da muss man also auch darauf achten, auch das liturgische Geschehen hat eine symbolische Bedeutung. Dass also wir auf Jesus zugehen sollen und nicht uns die heilige Kommunion sozusagen bequem im Sessel bringen lassen sollten. Das kann man machen, wenn man krank ist. Aber nicht, wenn man noch gesunde Beine hat und einen entschiedenen Schritt auf den Herrn zutun kann. In unserem Leben gibt es nie einen Kompromiss in geistlichen Dingen. Es gibt nur ein Entweder oder, ein Ja oder Nein. Jesus sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr müsst euch entscheiden. Gott oder Mammon oder wie man das auch nennen wollte. Und ihr könnt auch nicht die Perle haben und euren Besitz zugleich. Entweder das eine oder das andere. Und den Schatz im Acker auch nicht. Mit eurem Besitz behalten. Entweder das eine oder das andere. Also die Entscheidung, die Gott von uns verlangen darf und die uns unserer Würde entspricht, ist die Entscheidung, Ja zu sagen zu ihm. Aber der Versucher will ja genau dieses Ja in uns zermürben, indem er in uns etwas einsät, was schon im Paradies da war. Misstrauen, Misstrauen. Ist es wirklich wahr, dass ihr von allen Bäumen essen dürft? Ist es wirklich wahr, dass Gott euch das Beste zugedacht hat? Will er euch nicht etwas vorenthalten? So fängt es an. Und dann fängt der Mensch auf einmal an, darüber nachzudenken. Und sobald er seinen Intellekt einschaltet und sein Herz ausschaltet, wird es gefährlich. Das Herz muss nämlich immer dabei sein. Der Teufel ist der Vater der Lüge, sagt Jesus. Er ist der Fürst dieser Welt, sagt der Herr. Der Teufel ist der Menschenmörder von Anbeginn. Das müssen wir wissen. Er will unser Verderben. Und deswegen müssen wir vorsichtig sein, wie sagt Petrus, denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht, uns zu verschlingen. Ja, da gäbe es ja noch so viel zu sagen über diese Dinge. Aber wir müssen mal auf die Uhr schauen. Die Zeit gebietet uns, jetzt so langsam zum Schluss zu kommen. Aber wir dürfen das eine am Schluss des Vaterunsers bedenken. Es gibt in uns so etwas wie eine ferne Erinnerung an das verloren gegangene Paradies. Und diese ferne Erinnerung wird in uns zu einer mächtigen Kraft der Sehnsucht nach Gott. Im zweiten Kapitel der Offenbarung sagt der Herr zur Gemeinde von Ephesus, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes steht. Hier wird am Ende der Fluch des Bösen aufgehoben und zunichte gemacht. Und der Mensch ist wieder in Herrlichkeit eingesetzt, wie Gott ihn geschaffen hat. Amen. Wir wollen wieder mit dem Vater Unser enden und damit unsere Exerzitien, zumindest als Radio-Exerzitien, beschließen. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.